to go. Tödliche Geschichten für unterwegs und zwischendurch. Von Olaf Fritsche. Sayonara, Weihnachtsmann.
Ich liebe die Weihnachtszeit. Gut, in meinem Gewerbe kann man Ende Dezember jegliche Urlaubswünsche in den Schornstein schießen. Dann ist Hochsaison. Aber eben auch die Zeit der unbegrenzten Möglichkeiten. Überall duftet es nach Keksen und Tannengrün, die Tische sind festlich geschmückt und mit feinsten Leckereien beladen und unter den Weihnachtsbäumen stapeln sich die herrlichsten Gaben. Wie die teure Designerhandtasche, die ich in der Schlossallee hatte mitgehen lassen. Oder die Markenuhr in limitierter Auflage aus der Parkstraße. Den Menschen geht es trotz allen Gejammers eben mehrheitlich gut. Und zu Weihnachten zeigen sie das gerne. Ich nehme es dankend zur Kenntnis und gleich mit, um es später gewinnbringend an begierige Schnäppchenjäger zu verkaufen. So hält die Weihnachtsfreude, zumindest bei mir und meinen Kunden, bis ins neue Jahr an. Aber das hier war selbst für einen alten Besitzstandswechsler, wie ich einer bin, ein ausgesprochen seltener Fund. Ich meine nicht die Kekse vor der Anrichte, obwohl die ein wenig bitter schmeckten. Auch nicht die eigenwillige Dekoration mit Christbaumkugeln in Form glänzender Totenschädel und künstlicher Spinnweben anstelle von Lametta. Das war schließlich nicht mein erster Besuch bei heimlichen Anhängern gruftiger Festtage, die in den eigenen vier Wänden zum Ausgleich für den stupiden Alltagstrott in Krawatte und Businesskostüm ein besonders schräges Interieur bevorzugten. Nein, ich rede von dem Geschenk, das unter der abgestorbenen Nordmann-Tanne auf seinen überraschten neuen Besitzer wartete. Wollen Sie raten, worum es sich gehandelt hat? Da kommen Sie nie drauf. Lassen Sie mich Ihnen ein wenig helfen. Es war lang, scharf und hat in Japan sicherlich schon einigen armen Tröpfen das Haupt gekostet. Na, fällt das Köpfchen? Genug der Wortspielerei. Was ich da in den Händen hielt, war natürlich ein Samurai-Schwert. Und wenn mich mein Sachverstand als gebrauchtpreziösen Verschaffer nicht trügte, handelte es sich um ein Original. Vielleicht sogar aus der Zeit der streitenden Reiche. So wollte ich es jedenfalls auf das Zertifikat schreiben, das ich natürlich zusammen mit dem Schwert anbieten würde, um dessen Echtheit zu bestätigen. Hastig schob ich mir noch zwei der Bitterkekse in den Mund und wischte mir sorgsam die Finger ab, bevor ich sie andächtig um den Griff mit seinem Überzug aus Haifischhaut legte. Es summte leise, als ich die Klinge aus der Scheide zog. Das Licht meiner Stirnlampe spiegelte sich in der Schneide. Ein Funkeln der Jahrhunderte wanderte durch den Raum. Beinahe meinte ich, das Stöhnen besiegter Feinde zu hören, als ich die Waffe über den Kopf hob, wie es die Helden in den Filmen immer machten. Ob es noch scharf war? Ich führte einen Hieb gegen die schwarzen Kerzen im Ständer auf dem gedeckten Esstisch aus. Das Schwert glitt so sanft hindurch, dass die oberen Stücke nicht einmal herabfielen, sondern lediglich ein wenig versetzt auf den Stümpfen stehen blieben. Und wie scharf es war! Eine wundervolle Waffe. Ohne Zweifel würde sie mir mehrere tausend Dollar bringen, falls ich sie überhaupt verkauft und nicht für mich selbst behielt. Noch schnell einen Keks nachgeschoben, hatte man sich erstmal an das bittere Aroma gewöhnt, schmeckten sie erstaunlich gut, dann prüfte ich weiter meinen Fund. Ein Schlag quer von links oben nach rechts unten zerteilte den Fußhocker in zwei auseinanderklaffende Hälften. Ein Keks und ein weiterer Schwung rasierten die Bücher auf dem Regal. Der nächste Keks in Kombination mit einem beherzten Stich machte dem Sofa den Garaus. Ein Keksi-Rundschlag und es passierte das, womit meine Probleme ihren Anfang nahmen.
Was zum... Du Idiot hast den Weihnachtsmann umgebracht.
Wenn Sie bislang geglaubt haben, Elfen gäbe es nicht, und falls doch, wären das kleine Wichte mit albernen Zipfelmützen, dann liegt das nur daran, dass ihnen noch nie einer gegenübergestanden hat. Der Elf, der in diesem Moment ins Zimmer trat, maß jedenfalls gut und gerne 2 Meter. Und zwar in jede Richtung.
»Ist ja verständlich, wenn du ihn nicht mochtest. Ich konnte ihn auch nicht ausstehen«,
sagte er und kurfte um mich herum in den Bereich hinter mir, wo ich bei meiner letzten Schwertübung einen leichten Widerstand verspürt und ein leises »Och« vernommen hatte.
»Aber musstest du ihm gleich die Rübe abhauen? Sieh dir einmal diese Sauerei an!«
Da mein Blick auf den Megawichtel fixiert war und von ihm eine Art schwaches Leuchten ausging, kam ich nicht umhin, das viele Blut zu bemerken, das sich über die Zimmerdecke, die Wände, den Teppich und alle Einrichtungsgegenstände im Umkreis von 1,5 Metern verteilte. Obendrein lag direkt hinter mir ein Berg in einem weiten Mantel, der anscheinend schon vor dem Massaker rot gewesen war und aus dem ein paar schwarzer Stiefel hervorlugte. Die Gestalt war offensichtlich tot. Und ihr roter, zipfelmützenbewehrter Kopf fand sich unter dem Weihnachtsbaum, wo ihm einige Spinnweben ins Gesicht fielen. Ups, entfuhr es mir, und ich sah mich rasch im Raum um, um festzustellen, ob außer mir noch jemand für das Malheur verantwortlich sein könnte.
Verflixte Schweinerei,
fluchte der Elf. Sein Zeigefinger wies unmissverständlich auf das Schwert in meiner Hand, von dem einige letzte Bluttropfen rannen.
Leg besser das Ding weg, bevor du dir am Ende selbst einen Fuß abhackst oder so. Schätze, du wirst heute Nacht noch dringend gebraucht.
Ich tat, wie geheißen, und entledigte mich der Mordwaffe vorsichtig auf dem Couchtisch.
Was soll das heißen? Ich würde gebraucht,
erkundigte ich mich. Nach meinem Verständnis deutete alles darauf hin, dass ich die kommenden Stunden und Tage als Gast der Mordkommission oder in einer Zelle für frisch eingetroffene Untersuchungshäftlinge verbringen würde.
Da werden die Jungs schwer zu schuften haben, bis das so aussieht wie vorher,
murmelte der Elf und zog sein Handy, bevor er mich einer Antwort wert erachtete.
Ich weiß ja nicht, inwieweit du mit den Sitten und Gebräuchen deines Kulturkreises vertraut bist, aber heute Nacht ist die Nacht vor Weihnachten und hierzulande müssen bis zum Morgengrauen eine Menge Geschenke verteilt werden. Herzlichen Glückwunsch!
Er schlug mir mit seiner Riesenpranke so heftig auf die rechte Schulter, dass ich bis auf die Knie einsackte.
Du bist der neue Weihnachtsmann. Die Sache mit der Vereidigung machen wir später. Wir sind jetzt schon im Rückstand.
Einen Augenblick mal, ja?
Protestierte ich und rieb mir die schmerzenden Kniescheiben.
Du willst mich doch verarschen. Weihnachtsmann, den gibt's doch gar nicht.
Nee, gerade im Moment nicht,
sagte der Elf mit einem Seitenblick auf den rotmanteligen Berg.
Aber gleich wieder, sobald ich dir einen passenden Mantel und Stiefel besorgt habe.
Ey, nun mal langsam. Kann ja sein, dass ich vielleicht diesen Kerl da auf dem Gewissen hab. Aber das war doch nicht der Weihnachtsmann, den gibt's schließlich nicht. Ist nur ein Ammärchen für kleine Kinder.
Ach ja, Klugscheißer.
Der Elf baute sich bedrohlich vor mir auf, die gewaltigen Fäuste in die Hüften gestemmt.
Ein Märchen, was? Wahrscheinlich glaubst du auch, dass Michael Jackson mal schwarz war und Elvis tot ist, wie?
Elvis ist tot,
verstieg ich mich zu einer trotzigen Behauptung.
Aber erst seit du ihm den Gar ausgemacht hast.
Der Elf deutete nun auf den Kopf unter dem Weihnachtsbaum. Gegen meinen Willen musste ich zugeben, dass dessen Gesichtszüge in dem schummrigen Licht tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten mit dem König des Rock'n'Rolls aufwiesen.
Du meinst das da?
Das war Elvis. Und der Weihnachtsmann. In einer Person, wenigstens bis eben gerade.
Ist doch lächerlich.
Sag bloß, du bist auf die Geschichte mit der Pommesbude in Mittel Six reingefallen.
Ach Blödsinn, jedes Kind weiß, dass Elvis seit vielen Jahren tot ist.
Nicht tot, nur von der Bildfläche verschwunden. Das ist ein Unterschied.
Er schielte zu der Leiche.
Wenigstens bis eben.
Ich lachte kurz auf. Zugegeben, es klang ein wenig hysterisch.
Gerade war das noch der Weihnachtsmann und plötzlich ist es Elvis. Was denn nun?
Na beides, du Zwetschgenhirn. Elvis hat seit seinem angeblichen Ableben den Job des Weihnachtsmanns übernommen.
Ho, ho, ho. Und der Typ, der vorher die Aufgabe erledigt hat, ist in Rente gegangen, wie?
Nee, den hat Elvis umgebracht. So wie du ihn. Ist nun mal die Methode, mit der das Amt weitergereicht wird.
Aha. Und sein Vorgänger war natürlich JFK, hab ich recht?
Genau ins Schwarze getroffen.
Ein dickes Grinsen zog sich über das Gesicht des Elfen.
Und ich dachte schon, du würdest es nicht vor Ostern kapieren.
Einen Augenblick war ich versucht, nach dem Schwert zu greifen und diesen unsinnredenden Riesen in Elfenkostüm in Stücke zu hacken. Als die Tür aufschlug und drei weitere von seiner Sorte hereinstürmten. Einer von ihnen packte mich an den Oberarmen und hob mich in die Luft, als sei ich aus Papier. Die beiden anderen zogen mir in Windeseile meine schöne dunkle Tarnkleidung aus und stopften mich in einen roten Mantel mit weißem Kragen, schwarze Lederstiefel, um die mich jede Domina beneidet hätte, und stülpten mir eine rote Zipfelmütze über, die ein wenig zu groß war und provisorisch mit Sicherheitsnadeln angepasst werden musste.
»Ich erkläre es dir unterwegs«,
kündigte der Oberelf an, während er mich aus dem Haus schob und in ein elektrisch angetriebenes Snowmobil, das draußen offensichtlich auf uns wartete.
»Das läuft schon seit Jahrhunderten so. Die Menschen wünschen sich ständig berühmt und beliebt zu sein, doch glaub mir, nicht jeder kommt damit zurecht, wenn er irgendwann nicht mehr den Müll rausbringen kann, ohne von Paparazzi an der Tonne abgelichtet zu werden und drei Babys küssen zu müssen, wenn er überhaupt selbst noch den Müll rausbringen darf.«
»Er? Keine Sie?«
»Den Weihnachtsmannjob machen nur Männer. Für Frauen ist die Planstelle als Zahnfee da.«
Er startete das Snowmobil und leicht und leise wie eine Feder erhoben wir uns in die Lüfte.
»Aber lass mich ausreden. Manche der absoluten Superpromis halten es irgendwann nicht mehr aus und sind zu allem bereit. Und denen bieten wir dann eine Alternative.«
»Indem sie den Weihnachtsmann spielen?«
»Indem sie der Weihnachtsmann sind.«
»Und warum müssen sie dafür ihren Vorgänger umbringen?«
»Weil es nun mal nur einen einzigen geben kann. Ist so in den Statuten festgelegt.«
Wir flogen eine weite Kurve und jagten aus der Stadt heraus. Anscheinend war Elvis in diesem Ort gerade fertig geworden, als er mir in das Schwert lief.
»Warum warten Sie nicht einfach, bis die Stelle auf natürliche Weise frei wird?«
»Weil der Weihnachtsmann unsterblich ist und nur auf gewaltsame Weise das Zeitliche segnen kann.«
»War ja irgendwie klar.«
Ich musste meine Mütze mit beiden Händen festhalten, damit sie nicht davongeweht wurde. So schnell sausten wir auf die nächste Stadt zu.
»Und wer hat die Arbeit bisher so gemacht?«
»Na, der Erste war natürlich Jesus von Nazareth. Der hat die ganze Sache erfunden. Deshalb heißt es manchen Gegenden ja auch Christkind und nicht Weihnachtsmann. Nach ihm kamen dann vor allem Kaiser und Könige an die Reihe, Barbarossa zum Beispiel. Seit dessen Amtszeit gehört der lange Bart zur Ausstattung. Den musst du dir übrigens noch wachsen lassen. Für dieses Mal kommen wir vielleicht noch ohne durch. Müssen nur aufpassen, dass sich keiner sieht.«
Mit diesen Worten warf er das Steuer des Schneemobils herum und wir gingen mit rasender Geschwindigkeit in steilem Winkel tiefer. Vor uns schälte sich eine winzige Hütte inmitten eines weiten Waldes aus der Dunkelheit. Jede Wette, dass mein Navigationsgerät die Adresse nicht gefunden hätte. Offensichtlich verstand dieser Elf sein Geschäft. Wir schwebten gleich vor der Haustür zu einer butterweichen Landung herab.
»Wieso fahren wir eigentlich nicht mit dem Rentierschlitten, wie es sich gehört?«
wunderte ich mich beim Aufsetzen.
»Schon mal von einem Rentierfladen am Kopf getroffen worden?«
fragte der Elf zurück. Er warf einen kontrollierenden Blick auf sein Tablet, und wie aus dem Nichts, oder war es wirklich aus dem wahrhaftigen Nichts, hielt er mir einen Sack aus grober Jute in der Hand hin.
»Nicht nur Gutes kommt von oben, kann ich dir sagen. Außerdem konnten die Viecher nicht mehr mit der Bevölkerungsexplosion mithalten. Und noch eine Verschiebung von Weihnachten wie bei den Orthodoxen könnten wir heutzutage nicht mehr durchsetzen. Und jetzt aufs Dach mit dir und durch den Schornstein.«
»Den Schornstein? Ernsthaft? Warum kann ich nicht die Tür nehmen, wie jeder normale Mensch?«
»Weil du nicht der Postbote bist, sondern der Weihnachtsmann und weil es so in den Vorschriften steht. Durch den Schornstein rein und durch die Tür raus.«
»Aber das habe ich noch nie gemacht. Ich meine, ich bin zwar schon in vielen fremden Häusern ohne Einladung, aber da bin ich immer durch.«
»Nimmst du freiwillig den Kamin oder soll ich nachhelfen und dich mit dem Kopf nach unten reinstecken?«
Soweit ich weiß, ist nicht allgemein bekannt, ob Elfen lächeln können. Doch aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen versichern, dass sie durchaus in der Lage sind, hämisch zu grinsen. Und so entschloss ich mich, mitsamt Sack den Weg über das Dach und durch den Kaminabzug anzutreten. Im Nachhinein muss ich zugeben, dass diese Methode durchaus ihre Vorteile hat. Wenn ich in meinem früheren Beruf an der Eingangspforte mit meinen Dietrichen herumstocherte, bestand jedes Mal ein nicht unerhebliches Risiko, dabei erwischt zu werden. Doch er schaute schon auf das Dach, um zu prüfen, ob dort zufällig jemand herumturnt. Okay, dort war es ein wenig zugig und kalt. Aber wenn mich nicht alles täuscht, ist in den roten Dienstmantel des Weihnachtsmannes eine erstaunlich wirksame Isoliermembran eingearbeitet. Denn weder der kalte Wind noch die Hitze des Kaminfeuers, in dessen Resten vom Vorabend ich landete, machte mir sonderlich etwas aus. Als ich in der geschmückten Stube angekommen war und mich zur schnellen Orientierung umsah, fiel mir gleich auf, dass irgendetwas nicht stimmte. Wissen Sie, es gibt Leute, die fürchten, dass jederzeit die Welt untergehen könnte und die darum massenhaft Vorräte hamstern und sich bis an die Haarspitzen bewaffnen, um unliebsame Nachbarn, im Falle der eingetretenen Apokalypse sind damit übrigens alle Nachbarn und sonstigen Menschen gemeint, von der Teilhabe am gehamsterten Gut fernzuhalten. Von den Heimen solcher Leute halte ich mich möglichst fern. Ebenso von Häusern, die wie eine Festung gesichert sind, als gelte es den Goldschatz aus Fort Knox zu bewachen, selbst wenn in der Hütte eigentlich nichts zu holen ist. Doch in solch einem Haus befand ich mich offenbar. Nicht nur, dass die Fenster vergittert waren, was mir von draußen gar nicht aufgefallen war, weil ich zu sehr von der Diskussion um kackende Rentiere und Schornsteine als bevorzugte Zutrittsvariante abgelenkt war. Der Raum war zusätzlich gepflastert mit Bewegungsmeldern, Infrarotdetektoren und Lasersensoren. Ehrlich, in meiner gesamten Laufbahn habe ich noch nie eine derartige Fülle an Alarmanlagen gesehen. Und keine von denen sprang an. In diesem Moment wurden mir zwei Dinge klar wie ein winterlicher Schneesturm in Kanada. Erstens war dieser rote Mantel der ultimative Traum jedes Einbrechers und der absolute Garant, dass jeder Kuh mit traumwandlerischer Sicherheit gelingt. Ich musste diesen Mantel einfach haben. Ich musste. Und zweitens wusste ich, dass meine wahre Bestimmung nicht darin lag, Wertgegenstände zu den Menschen hinzutragen, sondern sie um ihre lukrativen Besitztümer zu erleichtern. Sagen wir es ganz deutlich, ich war der geborene Dieb, kein Weihnachtsmann aus Gelegenheit. Nur wartete dummerweise vor der Tür ein grobschlächtiger Elf auf mich, der von der fixen Idee besessen war, ich wäre sein neuer Elvis. Genau diese 300 Pfund gewaltbereiter Muskelmasse standen zwischen mir und meiner verbrecherischen Traumkarriere. Und weil mein Gehirn gerade so schön in Fahrt war, Geistesblitze zu produzieren, erkannte ich auch, dass die Enthauptung des bisherigen Weihnachtsmannes, / Elvis, durch mein Samurai-Schwert keineswegs ein tragischer Unfall gewesen war, wie sein grobschrotiger Elf und ich die ganze Zeit angenommen hatten. Nein. Es war ein lupenreiner Selbstmord gewesen. In seiner Verzweiflung, wie er dem Sklavenregime der Elfen entkommen konnte, hatte Elvis, oder wen auch immer ich einen Kopf kürzer gemacht hatte, die Chance ergriffen und sich absichtlich in meinen Schwertschwung gestürzt. Lieber tot als auf ewig in dieser Tretmühle. Für mich kam solch ein Ausweg natürlich nicht in Frage. Elvis hatte seine große Zeit gehabt, er hatte sein Leben gelebt. Meine Karriere stand hingegen noch ganz am Anfang, wenn es mir gelang, mich aus dieser Nummer herauszuwinden und dabei den roten Wundermantel zu behalten. Und wie mein schwingendes Schwert für Elvis, bot diese Hütte eines Paranoiden mir die einmalige Chance, dem weihnachtlichen Schicksal mitsamt Brutalo Elf ein Schnippchen zu schlagen. Genüsslich zog ich den Mantel aus und hopste freudig vor den Bewegungsmeldern herum.
Sie erwarten doch nicht im Ernst, dass wir Ihnen diese Geschichte abkaufen.
Aber ich schwöre Ihnen, dass es die Wahrheit ist, Detective. Sehen Sie doch in der ersten Wohnung nach. Dort finden Sie bestimmt noch die Leiche von Elvis oder wenigstens ein paar Blutspuren.
Wir haben die fragliche Wohnung bereits aufgesucht. Keine Leiche, kein Blut. Lediglich Anzeichen für einen Einbruch und ein paar verschwundene Kekse.
Aber ich habe doch seine Leiche gesehen. Die Leiche des Weihnachtsmanns.
Ja, das behaupten Sie schon die ganze Zeit über. Wissen Sie was? Ich habe Ihnen eine andere Version der Ereignisse anzubieten. Das hier ist das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung der Kekse, die Sie in besagter Wohnung gegessen haben. Wollen Sie einen Tipp abgeben, was unser Labor darin gefunden hat? Ein bunten Cocktail der Extrakte aus allerlei halluzinogener Pilze. Mutterkorn, Fliegenpilz, Magic Mushroom. Die Wissenschaftler meinen, dass es ein Wunder gewesen wäre, wenn sie keine seltsamen Visionen gehabt hätten, bei der Menge, die sie in sich reingestopft haben.
Sie sagen also, dass ich mir das alles nur eingebildet habe?
Oh nein.
Nicht eingebildet. Sie haben das alles tatsächlich gesehen. Oder Ihr Gehirn hat geglaubt, es zu sehen. Nur hatte das nichts mit der Realität zu tun.
Dann bin ich jetzt also nicht der Weihnachtsmann?
So wenig, wie Sie der Osterhase sind. Oder haben Sie während Ihres Trips auch den Job übernommen?
Nein, ich war nur der Weihnachtsmann.
Nun gut, für uns von der Polizei sind Sie jedenfalls nicht mehr als ein gewöhnlicher Einbrecher, der sich das falsche Haus ausgesucht hat. Sergeant, bringen Sie den Mann zurück in die Zelle.
Ich war erleichtert. Ich hatte niemanden getötet. Ich musste nicht durch enge Schornsteine rutschen und ich war nicht für alle Zeiten der Weihnachtsmann, bis ein verzweifelter Superpromi auf meinen Job scharf war und mich tötete, indem er mich um die Ecke brachte. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel lieber mir die Wirklichkeit war als dieser Albtraum. Und mit welcher Freude ich mich dem Sergeant zuwandte, der mich in die Untersuchungshaft geleiten sollte. Doch dann gerann mir das Blut in den Adern. Der Sergeant, der mich mit festem Griff am Arm packte, war über 2 Meter groß, breit und hoch. Sein dämliches Grinsen verriet, wie sehr er sich freute, dass ich ihn erkannte.
»Hübscher kleiner Trick, Santa«,
raunte mir der Elf in Polizeiuniform zu.
»Wegen dieser Nummer mussten wir für die Verteilung der Geschenke auf die Lieferdienste der Menschen zurückgreifen. Aber das war nur eine vorübergehende Störung im Betrieb, wie sie öfter vorkommt, wenn jemand Neues den Posten des Weihnachtsmanns übernimmt. Im Sommer schicken wir dich zum Training in das Bootcamp. Du wirst sehen, zum nächsten Weihnachtsfest wirst du der beste Weihnachtsmann sein, den die Welt je gesehen hat. Oh, hast du Appetit auf einen Keks?«
Das war Mord to go von Olaf Fritsche. Mehr tödliche Geschichten unter mordtogo.de und überall, wo es Podcasts gibt.